Die diesjährige UNO-Klimakonferenz COP28 spiele eine Schlüsselrolle, um die Klimaziele noch zu erreichen, schreibt zum Beispiel Allianz Süd, eine Allianz von 7 großen Schweizer Nichtregierungsorganisationen, die sich für globale Gerechtigkeit engagieren. Warum ist denn gerade jetzt diese Konferenz in diesem Jahr so wichtig?
Zu dieser Frage möchte ich zwei Punkte herausstreichen. Einerseits wird in diesem Jahr die erste globale Bestandesaufnahme im Rahmen des Pariser Klimaabkommens abgeschlossen. Und diese Bestandesaufnahme wird maßgeblich prägen, wie die Klimapolitik auf internationaler Ebene in den nächsten Jahren aussehen wird. Und als zweiten Punkt möchte ich herausstreichen, die Verhandlungen um ein sogenanntes Energiepaket. Darin geht es sowohl um den Ausstieg aus fossilen Energien wie auch auf den Ausbau erneuerbarer Energiekapazitäten. Die ist natürlich ganz besonders genau zu beobachten unter der Präsidentschaft von den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Als erstes haben Sie die globale Bestandesaufnahme erwähnt. Können Sie kurz erklären, worum es dabei genau geht?
Die globale Bestandesaufnahme ist vorgesehen im Pariser Klimaabkommen, im sogenannten Ambitionsmechanismus. Sie sieht vor, alle 5 Jahre global Bestand zu nehmen, wo wir stehen in Sachen Klimakrise, sowohl betreffend Minderung von Treibhausgasen, aber auch Anpassung, Finanzierung, Schäden und Verluste und so weiter. In Kürze alle Themen, die im Paris-Abkommen wichtig sind. Es wird Bestand aufgenommen und zwar nicht aufgrund von Daten, welche die Länder einreichen, sondern sie werden angereichert mit wissenschaftlichen Datenberichten und auch die Zivilgesellschaft kann Einreichungen machen. Und daraus ergibt sich ein Bild, wo man steht und daraus zeigt sich dann eben auch, wo man nachliefern muss in den nächsten Jahren. Und dieses Jahr, die COP28, wird zum ersten Mal eine solche Bestandesaufnahme abschließen. Das heißt, es hat auch Signalwirkungen für die nächsten 5 Jahreszyklen des Pariser Klimaabkommens und der Einreichung neuer Klimaziele.
Sie hatten es zuvor schon ein wenig kritisch angetönt. Die COP28 findet in Dubai statt, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Warum spielt das eine Rolle? Warum äußern Sie sich kritisch gegen das Gastgeberland?
Ich äußere mich nicht per se kritisch gegen das Gastgeberland. Wir beobachten aber sehr genau. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ein Land, was einen Wohlstand aufgebaut hat, der auf Extraktion fossiler Energieträger beruht. Und genau aus diesen muss man aussteigen. Die Präsidentschaft einer Klimakonferenz, das ist in diesem Jahr eben die Vereinigten Arabischen Emirate, haben auch Einfluss auf die Agendasetzung, die Verhandlungen der Klimakonferenz. Und hier kann es zu einem Interessenskonflikt kommen, wenn man einerseits fossile Energien fördert, andererseits aber diese eigentlich den Konsum, die Nutzung dieser fossilen Energieträger beenden muss. Und hier muss die Zivilgesellschaft sehr, sehr genau hinschauen.
Ja, auch die Schweiz wird mit einer Delegation an der COP28 in Dubai teilnehmen. Welche Verhandlungsmacht hat sie überhaupt?
Das ist sehr unterschiedlich, je nach Geschäft. Innerhalb der UNO-Klimaverhandlungen gibt es sehr viele verschiedene Themen, die verhandelt werden. Und dafür sind dann Fachmenschen dazu delegiert, diese zu verhandeln im Rahmen eines Mandates, welches der Bundesrat der Schweiz erlässt. Man hat sehr unterschiedliche Einflussmöglichkeiten. Ich würde sagen, was die Schweiz sehr gut macht, ist, sich in Koalitionen zu engagieren. Wenn die Schweiz als Vertretung der Environmental Integrity Group spricht, dann haben sie gute Redemomente am Anfang jeder Session und sie können da auch als Gruppe reden. Die Schweiz ist da stark, wo sie selber auch gut ist. Zum Beispiel ist es sehr gut für die Schweiz, dass sie jetzt ein Klimaschutzgesetz hat mit einem konkreten Netto-Null-Ziel inklusive Absenkpfad. Das haben andere noch nicht. Und da kann die Schweiz gerade in Mitigationsthemen sehr gut und glaubhaft mitreden und auch Kompromisse suchen und finden helfen. Da, wo die Schweiz ihre Hausaufgaben noch zu machen hat, da gibt es auch einige Bereiche. Klimafinanzierung ist ein Stichwort. Das wird vor allem nächstes Jahr dann wichtig werden. Da ist die Schweiz eher kritisch zu betrachten aus einer zivilgesellschaftlichen Sicht.
Ja, auf die Klimafinanzierung möchte ich später noch zu sprechen kommen. Erst noch zu einem anderen Thema, das Sie auch eingangs erwähnt haben, nämlich die Energiewende. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema im Kampf gegen den Klimawandel. Gerade im globalen Süden braucht es viel Investitionen, damit die einzelnen Länder sich abwenden können von fossilen Energieträgern. Wie könnte ein solcher Ausstieg gelingen?
Als Entwicklungsorganisation haben wir hier eine sehr klare Vision. Einerseits müsste dieser Ausstieg ein dezentraler sein, also die Infrastruktur, die fossile Energien eingerichtet haben, die Nutzung dieser, die ist sehr zentral. Es sind einige wenige Unternehmen, die diese Energien bereitstellen und handeln. Bezüglich erneuerbarer Energien gibt es hier ein großes Potenzial, was eben auch sehr viel Entscheidungsmacht und Umsetzungskenntnisse auf lokaler Ebene geben soll. Das wäre aus verschiedener Hinsicht dann eine Gewinnsituation für die Gemeinschaften in armen Regionen, die zum Teil noch gar nicht mit Energie versorgt worden sind. Diese Energiewende ist möglich, aber sie kostet. Und auch hier sind natürlich die verursachenden Länder, die eine Klimakrise verursachen, in der Pflicht, hier zu unterstützen. Sie sind aber nicht nur in der Pflicht, es ist auch ihr ureigenes Interesse, diese Krise so schnell wie möglich in den Griff zu bekommen, weil am Ende betrifft sie uns alle. Und das ist nicht nur eine Frage der Solidarität, sondern ein schlichtes Eigeninteresse, dass wir hier möglichst schnell auch an Orten diese Krise bekämpfen können, wo vielleicht im Moment die Mittel noch fehlen.
Sie haben vorhin die internationale Klimafinanzierung angesprochen, also ein Fonds, eine Kasse, gespiesen von Ländern im globalen Norden. Mit diesem Geld könnten klimafreundliche Entwicklungen in den wirtschaftlich schwächeren Ländern bezahlt werden. Wie steht es derzeit um diese internationale Klimafinanzierung?
Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Es gibt viele, gerade die reichen Länder, die sprechen davon, dass sie dieses Jahr endlich das 100-Milliarden-Ziel, das sie sich selber gesetzt haben, erreichen. Auf der anderen Seite ist es viel zu spät, dass sie dieses Ziel erreichen, wenn sie es erreichen. Und es sind auch vor allem buchhalterische Tricks dabei, aus meiner Sicht, die dazu geführt haben, dass es einen großen Vertrauensverlust gibt innerhalb der Verhandlungsdelegationen, weil eben die Versprechen gerade der industrialisierten Länder hier nicht eingehalten werden, was dann an anderer Stelle wieder zum Problem wird, wenn ärmere Länder sich auch nicht zu Mitigationsversprechen hinreißen lassen wollen. Und diesen Graben, den sieht man in mehreren Verhandlungssträngen immer wieder. Hier geht es um Gerechtigkeitsfragen und wie man die interpretiert. Es ist so, dass es hier viele Diskussionen gibt, woher denn diese Gelder kommen sollen. Sind es die reichen Länder? Und das ist klar, aber wer gilt als reiches Land? Gilt China als reiches Land oder als Entwicklungsland? Hier gibt es viele Diskussionen, die laufen, wo man sich nicht einig wird bisher. Und das hält am Ende einfach diesen Prozess auf. Diese COP ist noch nicht eine, wo es einen spannenden Beschluss zu erwarten gibt, aber nächstes Jahr, in einem Jahr, ist es fällig, dass das neue Klimafinanzierungsziel verhandelt und beschlossen wird. Wo wir da stehen, wissen wir nach Dubai mehr, aber da gibt es noch sehr, sehr viel zu diskutieren.
Es ist also nicht ganz klar, wer in diese internationale Klimafinanzierung einbezahlen soll. Klar ist aber, dass die Schweiz da Teil von diesen Ländern sein müsste, die einbezahlt. Ist denn die Schweiz in diesem Zusammenhang eine Musterschülerin, wie sie vielleicht oft auch versucht, den Eindruck zu machen?
Aus unserer Sicht ist die Schweiz hier keine Musterschülerin. Wir sind ein sehr wohlhabendes Land und wir haben auch einen großen Anteil an den historischen Emissionen. Daraus erwächst eine große Verantwortung, eben durch Finanzierungsunterstützung andere Länder bei der Bekämpfung der Klimakrise zu unterstützen. Die Schweiz berechnet ihren fairen Beitrag offiziell aufgrund von Daten, die wir so nicht akzeptieren. Die Schweiz hat eine größere historische Schuld. Wir haben einen sehr hohen konsumbasierten Fußabdruck, den wir so nicht in den nationalen Treibhausgasstatistiken sehen. Und dadurch berechnet die offizielle Schweiz ihren fairen Anteil zu tief aus unserer Sicht.
Und woher nimmt sie das Geld, das sie dann doch in diese Kasse einbezahlt?
Im Moment ist es eine Umschichtung von Entwicklungsgeldern, die für die internationale Zusammenarbeit vorgesehen sind, die jetzt in Projekte fließen, die man dann als Klimaprojekte für Klimafinanzierung labeln kann. Das ist aus unserer Sicht sehr problematisch, denn Armut und Klimakrise sind nicht das gleiche Problem, sondern sind eben neue zusätzliche Probleme, die entstehen durch die Klimakrise. Menschen, die aus der Armut sich befreit haben, kommen durch die Klimakrise wieder rein. Das heißt, es braucht einen zusätzlichen Aufwand, eine zusätzliche Anstrengung, und bestehende Gelder neu zu verteilen bedeutet eben keine Zusatzanstrengung und bedeutet in dem Moment auch keinen zusätzlichen Beitrag zur Lösung des Problems.
Außerdem geht es ja in diesem Jahr in der UNO-Klimakonferenz auch um den sogenannten Fonds für Schäden und Verluste. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
Schäden und Verluste sind das, was Menschen erfahren, wenn ihnen durch die Klimakrise etwas verloren geht, eine Lebensgrundlage, die nicht mehr reparierbar ist oder an die man sich nicht anpassen kann, wenn sie umziehen müssen. Und vor einem Jahr in Ägypten wurde dieser Fonds beschlossen. Er ist aber noch nicht operationalisiert. Das heißt, er ist noch nicht funktionstüchtig. Es wird zurzeit auch darüber debattiert, wo dieser Fonds angesiedelt wird, an welche Institution man ihn allenfalls anhängen könnte. Und dann wird es auch darum gehen, wer diesen Fonds mit Finanzmitteln befüllt und ob dass diese Finanzmittel selbstverständlich erneut zusätzlich sein müssen, denn man kann nicht erneut Gelder, die für Klimaanpassung sind, jetzt neu für Schäden und Verluste einsetzen, weil das würde dann wiederum bedeuten, dass einfach an anderen Orten weniger zur Verfügung steht, und das wird der Zusätzlichkeit dieses Problems nicht gerecht.
Ja, Stefan Salzmann, Sie reisen als Beobachter für die Fastenaktion an die Verhandlungen in Dubai. Wie blicken Sie diesen kommenden Tagen entgegen?
Ich blicke den kommenden Tagen zuversichtlich, aber auch skeptisch entgegen. Ich habe verschiedene Stimmen in mir. Einerseits ist es spannend und sehr wichtig, mitzuverhandeln, wenn es um den Beschluss zur globalen Bestandesaufnahme geht. Da werde ich mich darauf fokussieren und engagieren. Wir wollen und wir denken, das ist möglich, dass es ein klares und präzises Ausblickskapitel gibt, wo drin steht, wie wir die Lücken, die die Bestandesaufnahme festhält, schließen können. Auf der anderen Seite ist es auch immer eine Herausforderung mit den enormen Erwartungen, die ich selber habe, aber auch die Welt hat an diese Konferenz, umzugehen, denn auch diese Konferenz wird diesen enormen Erwartungen und der Dringlichkeit, die wir alle spüren und sehen, nicht gerecht werden können. So langsam mahlen die Mühlen der UN. Der Sinn einer solchen Konferenz ist längerfristig zu sehen, und das wird genau dann auch eine Herausforderung sein, am Ende dieser Konferenz zu sagen, das hat sich jetzt gelohnt, dass wir uns hier engagiert haben, und nicht mit einem Gefühl nach Hause zu kommen, wir kommen nicht voran, weil das wird definitiv auch etwas sein, was wir spüren werden. Wir kommen schlicht zu wenig schnell voran in der Klimapolitik. Das ist nicht nur ein Problem von dieser Konferenz in Dubai, aber auch, und dieses Gefühl werden wir weitertragen müssen und hoffen, dass sich daraus dann auch eine Aktionsbereitschaft mehr und mehr entwickelt auf allen Ebenen.